Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Utz Dräger.
Hi, willkommen. Wir erzählen hier gerne Geschichten, das wissen Sie vielleicht schon. Und wir haben ja alle 7 Tage auch die Geschichte der Woche für Sie, für die wir uns extra viel Zeit nehmen, einfach weil es sich lohnt. Heute, da geht es um Freiheit und die Chance, eigene Freiheit zu nutzen. Die Autorin Heike Bittner, die erzählt uns die Geschichte der Woche. Hallo Heike.
Hallo Utz.
Heike, du bist zum ersten Mal hier bei uns. Nur mal so als Background-Frage, kommt es dir jetzt komisch vor, in so ein Studio reinzusprechen? Ist das eine ungewohnte Situation für dich?
Ja, ist es natürlich, weil ich immer Menschen vor der Kamera oder vor dem Mikrofon habe und ich selten da stehe oder da sitze.
Ja, du machst eigentlich Fernsehen, also oder Film, Regie, Drehbuch, Filmproduktion, aber was ich ganz interessant fand, du hast ganz anders angefangen oder zumindest ein bisschen anders. Du hast Schauspiel studiert, oder?
Ja, genau. Und ich habe auch 10 Jahre am Theater gearbeitet. Und dann hat mich der Zufall hinter die Kamera gebracht, genau.
Und dieser Zufall, wie hat sich das ergeben?
Das war eigentlich die Wende, also 1989. Ich habe am Theater gearbeitet, dann ging kein Mensch mehr ins Theater. Keiner wusste so richtig, was spielen wir jetzt eigentlich noch. Und das war sehr deprimierend. Und da habe ich dann gesucht, was kann ich noch anderes tun? Und da bin ich dann zufällig über das Moderieren dazu gekommen, Geschichten zu erzählen mit einem Kameramann zusammen, also Fernsehen zu machen. Und das hat mich so ergriffen, dass ich die Bühne nie wieder vermisst habe, muss ich gestehen.
Die Geschichte, die du jetzt erzählst, die hat auch mit einer Begegnung auf einer Bühne wiederum zu tun, auf der du zwar nicht standst, aber es ging um ein Theaterprojekt. Vielleicht kannst du da mal die Verbindung herstellen.
Ja, das ist verrückt, das stimmt. Es ging um ein Theaterprojekt im Gefängnis, in dem Menschen von draußen mit Menschen von drinnen Theater gespielt haben, über ein ganzes Jahr lang. Und ich weiß ja, was Theater mit Menschen machen kann und das habe auch ich dort erlebt, muss ich sagen. Und bei dem Theaterprojekt habe ich auch einen Menschen kennengelernt, den ich hier René nenne. Eigentlich heißt er anders, aber um ihn zu schützen, nenne ich den hier so.
Wenn Sie hier rausgucken, dann sehen Sie das Nachbarhaus, auf der anderen Seite eine Mauer, auf der Seite eine Mauer und dann halt meine Wand. Und da kann man ja nicht drauf gucken, also von daher, man sieht nichts. Ne? Paar kleine Grünfelder hier so für einen Hofgang, paar Bänke und das war's. Ne? Und den Müll, den die anderen Affen rausschmeißen.
Das ist die Stimme von dem Mann, den du René nennst. Ich nenne ihn jetzt einfach in der Folge weiter René. Ganz tiefer, ich weiß nicht, ob ich so Raucherbass oder ich weiß nicht genau. Was ist das für ein Mensch? Ich fand das jetzt eine sehr eindrucksvolle Stimme.
Ja, das war auch mein erster Eindruck von René, war so, das ist so ein Typ, bei dem ich wahrscheinlich eher die Straßenseite wechseln würde. So groß, kräftig, tätowierte Arme, Glatze. Allerdings gab es etwas, was eben im kompletten Gegensatz zu seiner, na ich sag mal, kriegerischen Ausstrahlung stand. Das waren seine Augen. Und wie er reagierte, wenn man ihn so ganz ohne Vorbehalte mit Neugier angesprochen hat. Also da habe ich ganz schnell so Verletzlichkeit, Offenheit, die Sehnsucht nach Vertrauen gespürt. Und als ich den damals kennengelernt habe, da sitzt er schon seit 11 Jahren im Gefängnis.
Ich habe nur noch 1 Jahr und dann gehe ich definitiv raus. Zu Hause kann ich nicht sagen, weil ich erstmal ihn suchen muss.
Für René steht also eine große Veränderung an, das ist seine Entlassung. Und das heißt für ihn ein Neuanfang in einer Welt, die ihm total fremd geworden ist. Und in Renés Geschichte geht es um Chancen und Privilegien und darum, was Freiheit bedeuten kann, im Guten wie im Schlechten.
Er sitzt seit 11 Jahren im Gefängnis, da fragt man sich jetzt natürlich, oder ich frage mich jetzt an der Stelle, warum sitzt er da eigentlich?
Das würde ich René gern selbst erzählen lassen.
Mein Bruder hat da Drogen angefangen zu nehmen, mein Kleiner. Und der war, also das war ein bisschen doof gelaufen. Also ich habe das erst nicht mitgekriegt, dann fing er halt an mit diesen Drogen und so und hat bei jemandem, den ich kannte, irgendwelche Drogen gekauft. Und hatte dann Nasenbluten und war ziemlich apathisch. Ne? Und dann habe ich ihn halt ins Krankenhaus gefahren und dann kam die Polizei dorthin. Und dann hieß es erst, ich hätte ihm da irgendwas gegeben. Und ich habe dann aber diese Vernehmung von ihm mitgekriegt. Und da hieß es dann, ja, da in den Drogen, die er gekriegt hat, war irgendwie Rattengift mit drin, ne, und Glasscherben. Und naja, dann bin ich halt ausgetickt und habe mir den Typ geholt. Und dann wurde ich angeklagt wegen schwerer Folter und Menschenraub, weil ich den halt im Auto transportiert habe.
Ja. Und dein Bruder hat aber überlebt?
Oder? Ja, na klar. Na klar. Da, dann hätte der auch nicht überlebt, definitiv nicht. Also da wäre es mir dann egal.
Hui, aber also schwere Folter, ich, ehrlich gesagt habe ich das noch nie gehört, auch als juristische Kategorie. Neben dem Transport im Auto war das dann noch so drastisch, wie es klingt, kam da noch mehr?
Ja, also ich nehme an, das hat er jetzt nicht ausgeführt, aber so wie ich ihn dann so kennengelernt habe, glaube ich, dass er ihn schon, also dass schwere Folter wahrscheinlich der richtige Begriff dafür dann gewesen ist. Er ist ja nicht umsonst verurteilt worden. Also das ist schon... Das ist schon wirklich krass. Mhm. Aber dazu muss man eben auch wissen, warum er das getan hat. Und das ist natürlich eine lange Geschichte. Und ich möchte dazu auch jemanden zu Wort kommen lassen, der viel mehr Erfahrung mit Menschen hat, die straffällig werden, nämlich den Chef der Justizvollzugsanstalt. Mit ihm habe ich mich auch über René unterhalten. Also René hatte mir damals ein Einverständnis dafür gegeben.
An den René, ich nenne ihn René, können Sie sich erinnern?
An den kann ich mich sehr erinnern, weil der einen Lebenslauf hinter sich hat, der wäre es ein Film, würde ich ihn nicht glauben. Der ist einfach ohne sein Verschulden als junger Mensch in solche schwierigen Situationen gebracht worden. Der hat so viele Vertrauensverluste hinnehmen müssen, so viele Verletzungen, dass man sich nicht wundern muss, dass das nicht ohne Konsequenzen abgeht.
Der Leiter der JVA deutet ja da schon viel an, also vor allem, dass eben Renés Kindheit alles andere als einfach war. Und ich hatte dann natürlich auch die Möglichkeit, René nach seiner Biografie zu fragen. Und wir, also mein Kamerateam und ich, waren mit ihm allein in seiner Zelle. Es war ruhig um uns herum und er drehte sich nervös eine Zigarette nach der anderen.
Und im Kinderheim, wo warst du da?
In Breetsch an der Elbe.
Wie lange warst du da?
Oh, weiß ich nicht mehr. Das ist gut verdrängt worden. Das ist ordentlich aus meinem Kopf gelöscht.
René weiß tatsächlich nicht mehr, wie alt er war, als er ins Heim kam. Er sagt, er hat da kaum Erinnerungen, aber er weiß noch, warum er dahin gekommen ist. Seine Mutter verließ nämlich die DDR, ging in den Westen und hat ihn zurückgelassen. Und nicht nur ihn, sondern René ist der zweitälteste von 5 Kindern. Zwei von den Kindern, 2 Jungs, nimmt die Mutter mit in das neue Leben. Und René und seine beiden Schwestern lässt sie zurück.
Also du warst alleine im Kinderheim und die anderen waren bei den Eltern?
Oder? Ja. Na, ich zählte als Schwererziehbar oder sowas, keine Ahnung.
Das ist ja krass.
Ja, die haben dann... Meine große Schwester, also die Lola, die war dann auch kurzzeitig in einem Heim, aber die wurde dann wieder rausgeholt. Ja, ging schon.
Ganz kurz, weil ich die Übersicht verloren habe. Es gibt 5 Kinder, 2 nimmt die Mutter mit und ihn und seine beiden Schwestern lässt sie in Anführungszeichen zu, also nicht in Anführungszeichen, eigentlich lässt sie zurück, die 3 anderen.
Genau.
Und wenn er das erzählt, wie wirkt er dabei, wenn er das so erzählt?
Also er war emotional nicht beteiligt. Das ist schon so lange her und das war auch alles so, er hat das ganz weit verdrängt. Er hat das erzählt, wie als ob das nicht sein Leben gewesen wäre. Ja, so kann man das sagen. Er hat das erzählt, als ob es nicht sein Leben gewesen wäre.
Und wie ging es Ihnen in diesem Kinderheim, von dem man nicht weiß, wie lange da drin war?
Also, er selber sagt ja so, ging schon. Ne? Aber ich habe dann noch danach recherchiert und musste feststellen, dass Breetsch als eins der schlimmsten Kinderheime in der DDR galt. Und er verbringt seine Kindheit dort, bis er 17 ist. Und dann kommt das vollkommen Absurde, dann kommt die Wende und er wird zu seiner Mutter in den Westen geschickt. Also er wird dort einfach abgegeben, weil das Kinderheim halt aufgelöst wird. Und seine Mutter, die ist natürlich für ihn eine Fremde und wird es auch bleiben. Er kommt nie bei ihr und in der neuen Umgebung an und reist immer wieder von zu Hause aus, versucht dann sein Glück in der neuen Freiheit an unterschiedlichen Orten, bis er dann, als er 25 ist, mit seiner großen Schwester, mit der er also auch im Kinderheim zusammen gewesen ist, nach Sachsen zieht. Er lebt von Hartz IV, verdient ein bisschen Geld nebenbei. Und auch einer von seinen kleinen Brüdern, die er im Westen neu kennengelernt hat, der ist ab und an mit bei ihnen beiden in Sachsen. Und er ist derjenige, für den er dann später auch einen Menschen fast umbringt. Ja, und dann passiert es, dass Lola, seine Lieblingsschwester, die, mit der er da so lange im Kinderheim die Zeit verbracht hat, der er vertraut hat und bei der er eigentlich Halt gefunden hat, sich kurz nach dem Umzug nach Sachsen das Leben nimmt. Und da bricht für den René natürlich die Welt zusammen. Und wenige Monate später passiert dann auch die Tat, die ihn da für 12 Jahre ins Gefängnis bringt. Tja, und da ist er 26 Jahre alt.
Ist es jetzt so, wie es klingt, Heike, als hätte René nie oder vielleicht auch nur wenig eine Chance in seinem Leben gehabt?
Ich habe genau darüber auch mit dem Chef von der Justizvollzugsanstalt gesprochen. Und der kann das nach Jahrzehnten der Arbeit mit Gefangenen besser auf einen Punkt bringen als ich. Deshalb will ich ihn an dieser Stelle nochmal zu Wort kommen lassen.
Es ist ja nicht so, dass jemand sich zum Tag X entscheidet, ich werde Verbrecher. Sondern es sind ja mitunter außerordentlich tragische Lebensläufe, die jemanden dorthin bringen. Das soll das nicht alles nicht irgendwie hier weichspülen. Aber das muss man sehen, dass es mitunter Lebensläufe gibt, wo man sich sagt, wenn ich diesen Lebenslauf gehabt hätte, dann wäre ich genauso dort gelandet. Oder die Wahrscheinlichkeit wäre jedenfalls hoch.
Das ist so eine Frage, die man sich immer stellt, ne? Hast du dir die Frage mal selber gestellt?
Natürlich. Also weil ich habe ja im Gefängnis dann nicht nur René kennengelernt, sondern viele andere auch. Oder wenn ich heute so durch die Straßen gehe und so Generationen von Hartz-IV-Familien sehe, das ist immer ganz bitter, da bin ich immer ganz traurig. Ne? Und da bewundere ich jeden, der das schafft, mit so einer Biografie ein Stück von einem normalen, was ist normal, aber von einem normalen Leben überhaupt hinzubekommen. Und dass die das 10-mal schwerer haben als jemand, der aus einem guten Elternhaus kommt und der die Wege gewiesen bekommt, das ist vollkommen klar. Also ja, so jemanden begegnet man aber selten an so einem Ort wie im Gefängnis.
Also das ist vollkommen klar. Das glaube ich auch, dass da die Startbedingungen und auch sozusagen während des Lebens, dass wir unter völlig unterschiedlichen Voraussetzungen hier agieren. Aber nur diese Beispiele, die es halt eben auch immer gibt, ne, von die immer dann so hochgehalten werden, dass jemand eben so ein verbautes Leben, wenn man so will, hatte und trotzdem irgendwie was ganz anderes geschaffen hat. Das ist ja dann, zeigt ja dann also, dass es halt auch gehen würde, theoretisch zumindest.
Theoretisch, und es gibt es auch Highlights, also, und von denen hört man dann auch, das ist auch das Gute, weil sie ein gutes Beispiel sind und auch unbedingt sein müssen, dass man diese Sachen, dass man davon erzählt. Aber so aus meiner Erfahrung auch mit Filmen, so die ich gemacht habe, sind es halt nicht so viele. Mhm. Aber gut davon zu wissen und weil die Mut machen. Ne? Also das heißt einfach, ich kann das schon, wenn ich das so will, und ein Stückchen wird es ja mit René vielleicht auch ein bisschen.
Ja, inwiefern ist es ihm denn gelungen? Vielleicht können wir da den Faden der Erzählung nochmal aufnehmen.
Ja, genau. Wir kommen erstmal zu einem anderen Punkt, weil noch sitzt er ja in unserer Erzählung im Gefängnis. Also, als ich ihn kennenlernte damals, ist er Ende 30 und eben 10,5 Jahre im Gefängnis. Und er hatte sich dort wirklich eingerichtet. 10,5 Jahre ist einfach eine ewig lange Zeit. Und er hatte sich dort auch einen Stand erarbeitet. Ne? Also er hatte ja Kraft und so eine Ausstrahlung. Und dann ließ er die anderen in Ruhe und sie ließen ihn in Ruhe. Ich habe ihn auch erlebt, weil ich durfte viel beobachten. Ich durfte da wirklich viel dabei sein, wie er da auf seinem Zellengang oder bei Hofgängen agierte. Ne? Also seine Körperhaltung, die straffte sich. Der setzte so eine ganz harte Miene auf, mit so eine richtige Maske. Und da wagte sich keiner an ihn heran. Es war wirklich wie so ein Krieger. Ne? Und als wir uns damals kennenlernten, stand der Zeitpunkt seiner Entlassung schon so ganz grob fest, 1,5 Jahre später. Aber für ihn war das damals schon so, weil 10,5 Jahre saß er, 1,5 Jahre waren noch da, als ob der Tag der Entlassung eigentlich schon kurz bevorsteht.
Und hast du Schiss vor draußen oder wie ist das, denkst du?
Extrem. Also ich habe extrem Panik, muss ich sagen, weil ich weiß nie, wie es läuft. Ne? Ich stelle mir das ziemlich schwer vor.
Die Panik von René kann man gut erklären, denn Gefängnis ist ein unglaublich reglementierter Ort, also extrem fremdbestimmt. Da gibt es klare Regeln, klare Strukturen. Also das heißt zum Beispiel wecken 6 Uhr morgens. Wenn man Arbeit hat, dann geht man zur Arbeit oder geht zur Ausbildung. Ansonsten ist Frühstück, die Zelle ist zu bis 14 Uhr. Dann ist von 14 bis 21 Uhr sind die Zellentüren offen. Danach wird wieder zugeschlossen und frei bewegen kann sich jeder nur innerhalb seiner Station und ansonsten geht alles nur mit Begleitung und auf Anweisungen. Und in diesen Strukturen, das muss man sich vorstellen, lebt René mehr als 10 Jahre. Über 10 Jahre in einer Zelle, die 12 Quadratmeter groß ist. Er hat ein Bett, Regal, Schrank, 3 Elektrogeräte, eine Toilette, ein Waschbecken, ein Fenster mit Gittern natürlich, ein Aschenbecher und ein paar Fotos. Und alles außerhalb davon ist natürlich extrem fremd.
Ich hatte Ausgänge bis voriges Jahr. Ja, voriges Jahr. Da bin ich abends in meinen Haftraum gegangen, habe zu allen gesagt, hier jetzt nee, ne, ich muss Ruhe haben. Also, weil das war, als schlägt man mir hier ein Fotoalbum vor den Kopf, ständig mit zigtausenden von Bildern. Ja. Duf, 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 duf. Augen zu und dann war das wie Zwinkern, aber jedes Mal ein anderes Bild halt, ne, was man so draußen gesehen hat. So zum, oh, hier die Leute, wie sie in der Straßenbahn stürmen und oh, ne, da habe ich gedacht, mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Ne, also es ist draußen ganz schön hektisch im Gegensatz zu hier. Hier hat man ein bisschen Ruhe.
Also das ganz normale Leben ist ihm einfach viel zu intensiv, weil er so lange rausgenommen worden ist.
Ja, Ausgänge haben normalerweise Gefangene, genau deshalb, damit ihnen draußen nicht alles so fremd ist, wenn sie rauskommen, damit sie vorbereitet sind und damit sie schon mal in Begleitung, also das sind entweder Bedienstete oder manchmal ehrenamtliche Mitarbeiter für das Gefängnis, schon mal so ein paar Ämter abklappern können, also Arbeitsagentur oder das Sozialamt und sich dort vorstellen und vorsprechen. Und bei René war das auch erst so, aber die Ausgänge wurden ihm gestrichen, weil er sich einem Bediensteten gegenüber aggressiv verhalten hatte. Und dazu muss man sagen, René ist einer, der halt keinerlei Ungerechtigkeit erträgt. Und wenn er denkt, dass er oder jemand anderes ungerecht behandelt wird, dann rastet er schnell aus. Das geht ganz schnell. Und deshalb musste er auch seine Haftzeit voll absitzen, obwohl es normalerweise nach 2/3 der Haftzeit Haftverkürzungen gibt. Und deswegen wurden ihm auch die Ausgänge gestrichen. Und für René hieß das, keinerlei Behördengänge vor der Entlassung, keine Vorbereitung auf das Leben nach dem Gefängnis. Und damit ist für René natürlich alles unglaublich unsicher.
Wenn ich rausgehe, dann auf so ein Amt komme, ich weiß ja, wie es früher noch war, ne? Dann geht man auf so ein Amt, dann fragt man, ja, so und so, ne, ich brauche hier Arbeitslosengeld oder sonst irgendwas, dann schicken die dich zu einer anderen Station. Dort erzählst du das wieder, dann schicken sie dich wieder zu einer anderen Station, bis du dann mal irgendwie eine Hilfe gekriegt hast. Ne? Da bist du entweder schon wieder kriminell geworden und hast einen Überfall gemacht oder bist halt völlig verblödet im Kopf, ne, und drehst halt einfach nur noch durch. Aber ich bin guten Mutes. Ich bin da echt guten Mutes, dass da irgendwas funktioniert, auch wenn es bloß eine Kleinigkeit ist. Also dass da, dass die zum Beispiel sagen, ja, alles klar, Jobcenter, wir haben einen Job oder sonst irgendwas. Ne?
Also das ist sehr anschlussfähig, was er da über Ämtergänge erzählt, glaube ich, ganz allgemein schon. Aber ich hänge noch einfach so ein bisschen fest, weil ich mir so überlege, okay, jetzt haben die ihm die Ausgänge gestrichen, weil er da aggressiv geworden ist. Ja, aber das hilft ja auch nicht weiter dann. Also es hilft ja ihm auch nicht, also es hilft ja keinem weiter, dass er jetzt dann umso unvorbereiteter da in die, ich sag mal, Realität nach draußen geschickt wird. Gibt es denn da nicht Konzepte für solche Leute, die halt ja vielleicht halt auch anecken, aber die müssen ja trotzdem wieder ins Leben kommen?
Ja, das ist das große Problem in Justizvollzugsanstalten, also zumindest so, wie ich das erlebt habe. Also, dass das Bemühen da ist, also auch innerhalb der Justizvollzugsanstalten gibt es viele, also gerade da, wo ich gewesen bin, gab es unglaublich viele Angebote, auch an Gesprächen, an Therapien, sowas wie Theater, sowas wie Kunsttherapien, sowas wie, also um die Menschen zu resozialisieren. Aber bei diesen Ausgängen ist es halt so, da muss immer ein Bediensteter mitgehen, also anfangs besonders, oder ein Ehrenamtlicher, der die Gefangenen begleiten, oder jemand von der Familie, der dann sozusagen dafür zuständig ist. Und das ist oft das große Problem, weil Bedienstete gibt es zu wenig. Also die Justizvollzugsanstalten sind immer gnadenlos, also haben also wirklich ein großes Personalproblem. Ehrenamtliche gibt es nicht genug, die sich für sowas bereit erklären und sich sowas zutrauen. Und die Familien sind ja, funktionieren ja meistens nicht so gut, also oft nicht so gut. Mhm. Und da passiert es tatsächlich nicht nur im Einzelfall. Also es gibt auch sehr gute Beispiele, also die habe ich dann im Nachhinein auch erfahren und miterleben können, wo wirklich das komplett geklappt hat, also mit dem Ausgänge zu haben, dann wirklich so rauszukommen und zu wissen, wo gehe ich hin. Aber da war eben meistens entweder Familie da oder ein Ehrenamtlicher, der sich richtig doll gekümmert hat. Und das war dann auch oft erfolgsversprechend, ne? Also so wie es weitergeht. Aber solche Fälle wie René, die gibt es öfter. Und so wie ihm das passiert ist, das ist wirklich so was ganz Bitteres. Und ich war ja an dem Tag, an dem er entlassen wurde, durfte ich bei ihm sein und durfte ihn tatsächlich bei seiner Entlassung nach 12 Jahren Gefängnis von seiner Zelle bis in die Freiheit hinaus begleiten.
Die brauchen nicht erwarten, dass ich hier irgendwas putze oder so. Die Bude bleibt so, wie sie ist. Ich mache auch keine Bilder ab oder so. Nee, ich lasse alles hier. Ich habe meine kleine Tasche gepackt, der Rest bleibt alles hier.
Und wo gehst du heute hin?
Na, ich werde mir so eine Pension dann suchen. Also gucken, was halt preiswert ist. Vielleicht kann man da ein bisschen handeln oder so, wenn man gleich für eine Woche macht. Ja. Ist halt schwierig. Aber muss halt klappen, ne? Also, weil nicht jeder Vermieter will einen Ex-HFD oder so, denke ich.
Also wir gehen mit ihm zusammen durch die Gänge des Gefängnisses, riesenlange Gänge, also Betonmauern rechts und links, und kommen durch unzählige Türen. Kleine Gittertüren, schwere Gittertüren, dicke Doppelglastüren. Und an jeder Tür halten wir an, warten, bis der Bedienstete uns aufschließt. Und so geht das, ich habe mitgezählt, 7 Mal. Und dann kommen wir an einen Schalter, wo René das Geld, welches er im Gefängnis verdient hat, ausgezahlt bekommt. Und zum Schluss geht's in die Kleiderkammer. Und René erhält dort alles zurück, was er bei sich hatte, als er ins Gefängnis kam.
So, schauen Sie mal, was Sie anziehen wollen.
Ja, hab ich
und
ja.
Ob ich noch irgendwas einpacken soll in die Kiste.
In die Kiste? Ja, die.
Ja, die lasse ich gleich zu hier, die machst du nicht mehr.
Nee, eben. Ja. Denke ich auch. Alles Gute und hoffentlich auf Nummer wiedersehen.
Schauen wir mal.
Lass uns mal überraschen.
Schauen wir mal eben. So sehen freie Männer aus. Hilfe.
Da hatte uns der Bedienstete wirklich die letzte Schleuse geöffnet. Und dann standen wir draußen. Und das war, also ich sehe es noch heute vor mir, ein grauer Frühlingstag und es regnete. Und René stand da mit 2 Kartons mit seinen Habseligkeiten, einer Schachtel Zigaretten, 1467 Euro in der Tasche für seinen Neubeginn.
René ist auf freiem Fuß nach 12 Jahren Gefängnis und eins seiner ersten Worte, als er gerade rauskam, war Hilfe, wenn ich das richtig verstanden habe. Also er hat, glaube ich, gerade gesagt, Heike, so sehen freie Männer aus, und dann aber eigentlich, glaube ich, was er eigentlich sagen wollte, war Hilfe. Im Gefängnis hat er immer ein Bett gehabt und jetzt weiß er nicht einmal, wo er am selben Abend, glaube ich, noch schlafen wird. Also diese Entlassung ist für ihn mit mindestens gemischten Gefühlen, eigentlich mit viel Unsicherheit verbunden, oder? Wie geht's für ihn da weiter?
Also nicht nur gemischte Gefühle. Ich glaube, er hatte an dem Tag wirklich, also er hatte nur Angst. Er hatte ja unglaublich viel zu erledigen und da gab es ja niemanden. Also er musste eine Wohnung suchen, sich polizeilich melden, bei der Arbeitsagentur vorsprechen, damit der Geld bekommt und natürlich einen Termin bei der Führungsaufsicht wahrnehmen, weil da musste er sich jede Woche melden. Also an dem Abend ist er dann jedenfalls auf dem Sofa von einem ehemaligen Freund gelandet, das weiß ich. Und dann auch noch ein paar Wochen später hat er dort übernachtet. Und ich habe ihn auch 6 Wochen nach der Entlassung dann wieder getroffen.
Wenn ich angebe, wo ich herkomme, die eine Wohnung, wo ich angeguckt habe, da war so eine alte Oma.
Nee, das wollen wir hier nicht haben.
Ja, das war schon so. Na, weil die mich gefragt hat, was haben Sie denn so lange gemacht und so? Und nee,
warum sind Sie nicht angemeldet?
Ja, da habe ich halt gesagt, na ja, gute Frau, war halt ein bisschen lange eingesperrt. War halt nicht immer nett.
Nee, das wollen wir hier ja gar nicht haben.
Tja, wie man hört, mit der Wohnungssuche hat René keinen Erfolg gehabt. Und das liegt nicht nur daran, dass er wenig Geld zur Verfügung hatte. Was ganz verrückt war, nach den 6 Wochen hatte er sich ziemlich verändert. Der wirkte ganz anders auf mich als im Gefängnis. Er hatte so einen Schutzpanzer angelegt. Manchmal ist mir das dann noch gelungen, die Vertrautheit, die wir in seiner Zelle im Gefängnis hatten, wiederherzustellen.
Wie ist denn das, frei zu sein?
Anders. Anstrengend. Nervig. Ja, also, so richtig habe ich keine Lust. Weil das ist halt so dieses Geheuchel. Die Leute, man kann sich auf keinen mehr verlassen, wenn man mit Leuten redet, so 80% von denen, die lügen dir irgendwas an oder so, wie der Chef von der Arbeit zum Beispiel oder so. Also ich habe ja nur mehrere, wo ich ab und zu mal probiere, wenigstens ein bisschen was so, ne, mal einen Tag hier dort malern, mal dort einen Tag mitmachen. Und ne, die sagen dann, ja, man meldet sich und dann wird sich nicht gemeldet und so. Und Absagen machen die heutzutage gar nicht mehr. Also die lassen das dann so laufen und dann denkt man, oh, leckt mich, na, ganz ehrlich.
Das klingt ja so, als fehlte, also ja, ganz offensichtlich fehlt ihm da eine Form von Verbindlichkeit und Struktur. Oder wie hast du das wahrgenommen da?
Naja, natürlich, also natürlich Struktur. Und vor allen Dingen, er war es ja so 12 Jahre gewohnt, dass Dinge, die angesagt werden, so auch gemacht werden. Ne? Und vor allen Dingen natürlich auch dieses, wo gehe ich denn jetzt eigentlich hin? Wo bekomme ich denn jetzt Arbeit her? Wenn dir jetzt einer sagt, okay, du kannst heute einen Tag Probe arbeiten, dann wollte er natürlich am nächsten Tag eine Antwort, ob er jetzt weiter da arbeiten kann. Und das ist ja draußen manchmal nicht so. Mhm. Und er hat sich wirklich unglaublich bemüht. Er hat ganz viele Sachen angefangen, hat immer wieder versucht, egal was für ein Job, hat er da mal einen Tag gearbeitet und dort mal einen Tag gearbeitet. Und ich fand es ganz, ganz bitter, dass er da wirklich nirgendwo, keiner hat ihm da länger eine Chance gegeben, ne?
Hat er denn in dem Moment noch eine Form von Nachbetreuung von Seiten des Staates?
Nein, es gab nur diese Führungsaufsicht, bei der er sich regelmäßig melden musste. Und man musste zusagen, natürlich kann man, wenn man so ein Typ ist, der dann sagt, ich brauche Hilfe, Hilfe, helft mir, ne, zum Sozialamt gehen und dann hilft ihm da auch jemand. Aber die meisten sind ja nicht die Menschen, die sagen, ich brauche Hilfe, sondern die sagen dann, ich schaffe das schon. Und René ist erst recht so ein Mensch, der sagt, ich schaffe das schon, ich kriege das alleine hin, der will das ja auch alleine schaffen. Also es gibt sozusagen nur als so Zwang, als so festen Termin diese Führungsaufsicht, damit man weiß, wo der ist. Aber dass ihn jetzt einer so an die Hand nimmt und sagt, pass auf, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Und so mit eben einer klaren Regel vielleicht auch. Das ja. Gibt es nicht. Und das ist auch, also das ist, finde ich zumindest aus meiner Sicht her, ein ziemlich großes Problem, weil das eine Hürde darstellt. Wer sagt schon gerne, Hilfe, helft mir? Ne? Ja. Also noch dazu von diesen starken Männern, die da straffällig geworden sind. Mhm.
Mhm. Und wie ging es für ihn weiter?
Ich habe dann regelmäßig von ihm gehört in den nächsten Monaten. Also er schrieb mir Nachrichten, er rief mich an, ab und an. Wir trafen uns so auf dem Café manchmal. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es ihm gut tat, wenn ich da eine Zeit lang seine Ansprechpartnerin draußen bleibe. Und dann hatte er auch relativ schnell eine Freundin. Ich nenne sie Nancy. Ich bin ihr natürlich begegnet, habe die beiden auch mal in ihrer gemeinsamen Wohnung besucht. Denn René ist dann, weil er selber nichts gefunden hat, zu ihr gezogen. Und so ungefähr anderthalb Jahre nach der Entlassung bekam ich eine SMS von Nancy, einen Hilferuf, dass sie René verhaftet hätten. Gegen ihn lag nämlich seit Wochen ein Haftbefehl vor. Er hatte irgendwann in der Straßenbahn für sein Fahrrad kein Ticket gelöst und alle Briefe und Mahnungen dazu nicht aufgemacht. Und so sind dann aus 60 Euro Strafe immer, immer mehr geworden. Und das Angebot, Strafe in soziale Arbeit umzuwandeln, das gab es natürlich auch, hatte aber natürlich nicht gelesen. Und dann stand er noch auf der Fahndungsliste der Polizei, weil er wegen einer anderen Sache als Zeuge vor Gericht geladen war und nicht erschienen ist. Tja, und deshalb nahm die Polizei ihn nach einer Routinekontrolle einfach mit zur Wache und wollte ihn am selben Tag dem Haftrichter vorführen. Und es hieß, entweder 1000 Euro bezahlen bis 13 Uhr oder er muss wieder ins Gefängnis. Und Nancy schrieb mir damals, was soll ich machen? Können Sie helfen? Und es war ein Samstag und da bin ich kurzerhand zum Landgericht, das ist in derselben Stadt, in der ich wohne, gefahren.
Ja, 100 Euro. Maria, wir brauchen 318, 310.
Und Nancy war da gerade total damit beschäftigt, das Geld irgendwie aufzutreiben.
Ja, aber 13 Uhr ist der Termin, Leute. Denkt bitte dran.
Kurz vor eins standen dann Nancy, ein paar Freunde von René und ich vorm Gericht mit 1000 Euro. Ist tatsächlich gelungen, 1000 Euro in so 3 Stunden aufzutreiben. Und dann haben wir gemeinsam gewartet und wenige Stunden später öffnet sich dann die Tür und René kam mit den Polizisten raus und war wieder auf freiem Fuß, weil Nancy das Geld bezahlen konnte.
Und du hast aber dann bei diesem ganzen Prozess auch geholfen, weil du da wusstest, an wen man sich wendet und hattest quasi die Übersicht in dem Moment?
Ich habe tatsächlich, also das ist immer eine schwierige Funktion, die man dann hat. Ne? Also so, ich habe oft versucht, Hilfen zu organisieren. Also wenn er mich zum Beispiel so angerufen hat, oh, komm jetzt hier damit nicht mehr zurecht und damit nicht mehr zurecht, dann habe ich versucht, Ehrenamtliche zum Beispiel zu finden, die ihm da irgendwie mithelfen können. Ne? Oder in der Situation mit der Nancy zusammen zu überlegen, wo kriegt man jetzt noch schnell Geld her? Ne? Was habt ihr, was könnt ihr verkaufen? Wen könnt ihr noch anpumpen? Wer könnte euch noch was leihen? Oder ich habe dann selber ihnen Geld geliehen, aber wirklich nur geliehen. Ne? Das war auch vollkommen klar, da gab es immer eine ganz klare Verabredung. Und dieses Stückchen, wie weit helfe ich, wie weit halte ich mich raus, ist immer ein ganz schweres Ding. Also das ist jedes Mal gar nicht so einfach.
Genau. Wahrscheinlich, weil er dir ja auch auf einer Seite einfach auch emotional ans Herz gewachsen ist.
Ja, natürlich. Und außerdem hat er mir und damit uns ein ganzes Stück von seinem Leben gegeben. Ne? Er hat mich teilhaben lassen an einem Leben, von dem ich nie erfahren hätte. Und er hat mir ein Stück seiner Seele gezeigt. Und da finde ich, da bin ich ihm was schuldig. Also so lange, wie er das von mir benötigt. Ne? Also so, ich bin ihm dankbar und wie gesagt, ich habe ihn auch sehr ins Herz geschlossen, das muss ich auch sagen. Ja, das würdest du auch, wenn du ihm begegnen würdest. Manchmal gab es so Zeiten, da hat er mich oft kontaktiert, dann hat er sich bloß mal einmal im Jahr bei mir gemeldet und hat mir erzählt, also er hat mir zum Beispiel erzählt, als er seine Mutter wieder getroffen hat und dass er seinen Bruder wieder getroffen hat. Und dann kam er mal ganz stolz bei mir vorbei, weil er mir sein Baby zeigen wollte. Also er hatte sozusagen ein Kind bekommen mit dann einer anderen Freundin. Die haben sich zwar dann wieder später getrennt, aber er kam dann immer, um mir auch zu erzählen, wenn ihm was Gutes gelungen war. Und was eigentlich am tollsten ist, dass es ihm wirklich gelungen ist, bis heute draußen zu bleiben. Also nicht wieder straffällig zu werden. Also er hat nie eine reguläre Arbeit gefunden, also bis heute nicht, was auch nicht verwunderlich ist. Also das geht eigentlich gar nicht mit der Biografie und mit dem, wie er so ist als Mensch. Aber er überlebt. Und einmal zwischendurch, da war es auch so, da wollte er mit mir gerne nach Pretsch fahren, ins Kinderheim, weil er sich das nochmal angucken wollte. Und Dann wenige Wochen später nach dem Wunsch schrieb mir dann seine Freundin und sagte, bitte fahren Sie mit ihm nicht hin. Er hat ganz schlimme Albträume deswegen. Und da wusste ich auch, ich kann das nicht machen. Ich kann mit ihm da nicht hinfahren, weil das kann ich nicht auffangen. Ich bin ja keine Psychologin, das geht gar nicht. Jetzt ist es so, wenn er mich anruft, mich kontaktiert, dann treffen wir uns. Das wird aber, wie gesagt, immer weniger. Und das Schöne ist, er kommt alleine klar. Irgendwie.
Gibt es was Schönes an der Freiheit?
Nur die Freiheit halt, ne? Ist halt schön. Man kann einfach mal an der Kie fahren, ein bisschen baden gehen. Man kann Eis essen, so, wann man Bock hat. Ne? Man muss nicht erst auf den Einkauf warten. Man kann halt einfach so leben, wie man halt leben will, so ein bisschen. Also, ne? Selbst wenn ich jetzt einfach Bock hätte, mich hier nachts an den Strand oder wo hinzulegen, an so einer Kiesgrube, nehme ich mir ein Zelt mit und Feuer frei. Da lege ich mich dort ab, mein auf cool und Feuer frei. Gott sprach, es werde Licht, doch er fand den Schalter nicht. Solange man seinen Humor nicht verliert, ist alles schick. Und den habe ich ohne Ende.
Ohne Ende?
Ohne Ende.
Also das klingt erstmal glücklich, aber es ist auch so ein Zweckoptimismus und damit hält er sozusagen auch alles zusammen?
Ja, Zweckoptimismus. Ja, genau.
Dann vielen Dank, dass du uns heute die Geschichte von René erzählt hast. Die Autorin, Regisseurin und Filmemacherin Heike Bittner war das hier bei uns. Vielen Dank, Heike. Und vielleicht bald mal wieder hier.
Ja, ich danke dir.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Unseren zweiten Podcast der Woche sollten Sie ebenfalls nicht verpassen. Dort zu Gast Katharina Weule. Sie ist eine Freundin, arbeitet als Consultant in der internationalen Zusammenarbeit und sie erzählt uns, wie es ist, in sehr komplizierten Zeiten sehr schwanger zu sein. Das ist sie nämlich gerade. Und wie sie einmal bei einem Tauchgang in Indonesien auf einmal ohne Boot im Meer schwamm und nicht mehr wusste, wie es weitergeht, darüber erzählt sie uns auch.
Als wir dann die Köpfe wieder über Wasser rausgestreckt hatten, hatte sich leider das Wetter ein bisschen verändert. Es war auf einmal extrem starker Wellengang und wir haben am Ende des Horizonts das Segelboot noch ungefähr in so einer Zentimetergröße ausmachen können.
Anhören des Podcasts lohnt sich in jedem Fall oder Sie hören uns auch gerne im Radio jeden Sonntag ab 10 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur. Bis dahin, mein Name ist Utz Dreger. Passen Sie gut auf sich und andere auf. Machen Sie es gut und bis bald.